Moin, herzlich willkommen bei Milch und Kultur, heute mit Anton von Lucke. Ich habe noch eine Frage. Wie kommt es denn eigentlich, das habe ich mich vorher die ganze Zeit gefragt, Milch und Kultur, woher kommt die Milch?
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute bei Milch und Kultur zu Gast ist Anton von Lucke. Man kennt ihn aus Babylon Berlin, aus diversen Tatorten oder auch aus Franz von François Ozon. Schön, dass du da bist.
Ja, moin. Freut mich.
Es geht immer los in dieser Sendung mit einem Spiel, das heißt kurze Frage, kurze Antwort. Und es geht los. Was waren deine Rollen, die du gespielt hast bei deiner Aufnahmeprüfung an der Ernst Busch? Weißt du das noch?
Oh. Ganz kurz. Das war, lass mich kurz nachdenken, Peer Gynt von Henrik Ibsen. Mhm. Und also das habe ich eigentlich meistens vorgesprochen. Es sind ja dann, ich habe ja auch an mehreren Schauspielschulen vorgesprochen, wurde auch am Anfang häufiger abgelehnt und so. Also Peer Gynt war auf jeden Fall bei mir so der, das ging immer.
Da hast du auch Peer Gynt gespielt?
Peer Gynt gespielt, genau, ja.
Okay. Der ist Auto oder Fahrrad?
Fahrrad, unbedingt.
Mit Lars Eidinger Schach spielen oder mit Volker Bruch einen Liedtext schreiben?
Oh, ich würde gerne mal mit Lars Eidinger Schach spielen, weil ich spiele nämlich selber gerne Schach. Und es gibt immer gar nicht so viele Leute, die spielen. Deswegen, wenn Lars Eidinger möchte, kann er mir gerne Bescheid sagen, dann spielen wir eine Partie.
Dieses Buch habe ich als letztes gelesen.
Als letztes gelesen habe ich Half of a Yellow Sun von Chimamanda Ngozi Adichie.
Worum geht's da?
Das ist eine nigerianische Schriftstellerin, ganz tolle. Und da geht's um, das ist so Ende der 60er Jahre, der Bürgerkrieg in Nigeria. Und ja, aber es ist ein Roman und es ist so mit drei Hauptfiguren und wie die da so drin verstrickt sind in die Ereignisse.
Deine Lieblingsfigur aus Babylon Berlin?
Meine Lieblingsfigur aus Babylon Berlin. Schwierig. Also ich finde, was ich schön finde an der Serie an Babylon Berlin ist, dass es sich gar nicht so stark auf eine einzelne Figur konzentriert, sondern dass es gerade so viele Figuren sind, in die man immer wieder eintaucht und die dann wieder verschwinden. Und das finde ich eigentlich das Schöne an der Serie.
Mit diesem Regisseur würde ich gerne einmal zusammenarbeiten. Das wäre noch ein Traum von mir.
Oh ja.
Gibt es wahrscheinlich viele, ne?
Mehrere. Gibt es natürlich viele. Ich habe ja auch schon mit tollen Regisseuren und Regisseurinnen zusammengearbeitet. Ich überlege jetzt mal gerade vielleicht was Amerikanisches. Jim Jarmusch.
Bist du großer Fan? Ich tatsächlich auch.
Ja, also gerne. Also vor allen Dingen auch viele der älteren Filme, also Down by Law und ja, diese noch ein bisschen älteren.
Coffee and Cigarettes.
Ja, den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Das ist der einzige, den ich noch nicht gesehen habe.
Große Empfehlung.
Ja, danke, den muss ich mir noch anschauen. Mystery Train und Dead Man. Ja, also Jim Jarmusch, das wäre schon mal eine tolle Erfahrung. Ghost Dog ist auch ein ganz toller Film von ihm.
Wenn du nicht Schauspieler wärst, was wärst du dann?
Ich glaube tatsächlich, das ist für mich die einzige Möglichkeit. Mhm. Also, ich kann es dir nicht sagen, weil es, also auch, wenn mich früher Freunde gefragt haben, was ist dein Plan B, ich wusste es nicht. Also, dann wäre ich wahrscheinlich wirklich traurig.
Okay. Kommen wir gleich vielleicht nochmal zu. Erstmal, Göttingen ist für mich.
Göttingen ist für mich eine ganz besondere Stadt, weil da mein Berufsleben gestartet hat, also so richtig. Also da bin ich ja im Ensemble gewesen, aufgenommen worden und das war eine ganz besondere Zeit für mich, weil ich da einfach losgelegt habe mit dem Beruf auf der Bühne stehen, vor dem Publikum 400-500 Leute oder wie viel da reinpassen und schöne kleine Studentenstadt, sehr sympathisch und ja, es ist für mich, also immer wenn ich da hinkomme, ist, also wenn ich jetzt da noch Freunde besuche, auch irgendwie immer ein bisschen, obwohl ich da gar nicht so lange war, so ein bisschen wie nach Hause kommen irgendwie auch, weil das so mein Anfang war.
Wann warst du das letzte Mal da?
Ich glaube, so vor einem Jahr müsste, oder Moment mal, jetzt, ja, doch vielleicht jetzt schon ein bisschen länger her. Ja.
Dieser Song lief bei mir zuletzt zu Hause.
Ja, ich höre gerade viel Musik. Also vorhin habe ich gerade ein bisschen Leonard Cohen gehört. Suzanne, glaube ich, ja.
Okay. Zelturlaub oder Ferienhaus mit Strandblick?
Ferienhaus mit Strandblick. Ich bin gar kein Zelttyp. Da bin ich tatsächlich, habe ich irgendwie gerne so ein bisschen Komfort und also so, ich war auch nie so ein Festivaltyp, da in diesen Zelten hängen und dann ballert die Musik da 24 Stunden durch und man ist in diesem Zelt, also ich nehme das Haus.
Würdest du gern mal wieder ins Theater, also auch als Schauspieler gerade? Fehlt dir das gerade ein bisschen bei vielen Filmproduktionen?
Ja, das fehlt mir schon auch. Das ist, habe ich ja auch in den letzten Jahren gemerkt, schwer zu vereinen. Also ich hatte dann auch Angebote, Möglichkeiten beim Theater zu spielen, aber das ist dann häufig kollidiert mit den Filmen, die ich gemacht habe. Und dann habe ich mich dann immer für den Film in den letzten Jahren entschieden, weil ja, das ist dann einfach in der Organisation. Praktischer, ja.
Was war bisher für dich die aufregendste Produktion, an der du mitwirken durftest? Da gibt es bestimmt viel und es ist wahrscheinlich auch schwierig, das in ein Ranking zu bringen.
Ja.
Aber vielleicht kannst du für eine Produktion ein paar Argumente finden, warum die sehr aufregend für dich war.
Ja. Also ich würde sagen, das war mein allererster Film, den ich gemacht habe. Franz mit François Ozon, weil da war ich ja eigentlich auch noch am Theater in Göttingen und dann war ich da plötzlich für diesen Film besetzt und da, also ja, da spiele ich ja die tote Titelfigur, also ich komme
Genau,
eigentlich nur
ja.
in den Flashbacks vor und bin eigentlich, ja, ich bin ja tot, aber ich komme da und aber das war für mich trotzdem ganz aufregend, weil ich auch französisches Kino immer schon total mochte, viel verfolgt habe und da dann gleich bei so einem bei François Ozon mitzuspielen und das war ja dann auch in Venedig beim Filmfestival und das war schon sehr besonders für mich.
Sprichst du Französisch auch?
Ja, ich spreche Französisch, also ganz gut so. Also ich kann mich auf jeden Fall gut unterhalten. Ja, also nicht, natürlich nicht irgendwie perfekt, aber ich komme gut klar in Frankreich.
Und mit François Ozon hast du dich dann auch auf Französisch unterhalten?
Ja, genau. Ja, das,
Okay.
ja.
Wir haben gerade schon über die Schauspielschule gesprochen. Du hast an der Ernst Busch in Berlin studiert. Du hast auch gesagt, du hast dich an mehreren anderen Schauspielschulen beworben. Wo hast du dich beworben und wie hast du das für dich entschieden, dass du unbedingt Schauspieler werden wolltest?
Ja, also ich habe auch schon auf der Schule in Hamburg, bin ich ja groß geworden, wo ich war, habe ich viel Theater gespielt, überall, wo ich da mitspielen konnte. Und das war dann für mich relativ früh klar, dass ich das machen will. Und dann habe ich mich an, also jetzt alle, die sich auch schon mal beworben haben, da bewirbt man sich einfach an allen Schauspielschulen, die es gibt. Also
Ja, voll.
erstmal allen deutschsprachigen habe ich jedenfalls gemacht. Das ist dann ja, also Österreich, Deutschland, Schweiz gibt es, glaube ich, auch welche. In der Schweiz war ich jetzt nicht, aber ja, also ich war an einigen, genau, und an der Ernst Busch hat es dann im zweiten Jahr geklappt, beim zweiten Mal, als ich mich da beworben habe.
Was würdest du sagen, hast du an positiven aus der Scha also als positivsten Erfahrungen so aus der Schauspielschule mitgenommen, die dich dann auch vielleicht in späteren Rollen geprägt haben? Und was sind auch Erfahrungen gewesen, die du unbedingt vergessen möchtest aus dieser Zeit?
Also für mich war die Schauspielschule tatsächlich in jeder Hinsicht einfach nur schön. Also es war für mich eigentlich
Okay.
totale Befreiung. Also ich hatte gar keine Gefühle von irgendwie Druck oder so. Ich habe mich einfach wahnsinnig gefreut, dass ich da angenommen wurde und dass ich da dann einfach also spielen kann. Also es ist ja eine Spielwiese, du spielst da ja wirklich alles. Es ist ja nicht nur irgendwie die Rollen am Anfang, also in den Improvisationsseminaren, da spielst du dann auch irgendwie eine Schere oder einen Stuhl oder also du spielst irgendwie, also es ist wirklich eine Befreiung und also das war für mich eigentlich einfach nur, also nur gute Erfahrung und ja.
Sagen, diese Vielseitigkeit oder dass du das dich in ganz vielem ausprobieren konntest, ist ein großes Plus der Ernst Busch oder was ist, was, wo du sagen würdest, da bist du besonders dankbar für?
Ja, also ich würde sagen, also bei der Ernst-Busch-Schule finde ich auch ganz gut, das sind ja immer sehr große Jahrgänge, das sind so 25 in einem Jahrgang. Das ist, die meisten Schauspielschulen nehmen eher so 8 oder 10 und dadurch spielt man auch mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen und das finde ich ziemlich gute Vorbereitung, weil das ist ja dann auch die Realität danach. Und ja, als ich noch auf der Schule war, war die auch noch in Schöneweide. Das ist so ein bisschen ja, ein Stadtteil am Rand von Berlin. Die ist ja jetzt nach Mitte gezogen. Aber das war irgendwie auch schön, dass es so weit weg vom Schuss war, an der Spree, so ein bisschen im Grün mit so einem Garten. Ja.
Und du warst dann in Göttingen am Theater, ne?
Mhm.
Danach. Und dann hast du diese Rolle gespielt in Franz. In der du ja auch im größeren Publikum dann bekannt geworden bist. Wie ist denn die Zusammenarbeit da entstanden? Direkt vom Theater? Oder das war ja auch, ja, glaube ich, nach deinem Abschluss, ne?
Ja, ja. Also du meinst jetzt, wie ist der Regisseur, hat er mich gefunden? Der war ja bestimmt.
Ja, nicht zum Beispiel, genau.
Ja, also in Göttingen war er nicht, wobei es gibt tatsächlich ein ganz berühmtes französisches Lied, das heißt Göttingen, von so einer,
ja,
von
Barbara,
von,
ne?
Barbara, ja, das ist ganz,
genau.
Also deswegen, die Franzosen kennen bestimmt Göttingen aus diesem Lied, aber ja, das war ja dann einfach, ich hatte dann eine Agentin, Schauspielagentin kennengelernt und die hat mich dann mal bei einem Casting vorgeschlagen, wo jetzt gerade auch für diese Rolle gesucht wurde. Und da ging es auch darum, dass man Französisch spricht und Geige spielt, weil das gehört ja auch zu der Figur dazu. Und das war bei mir halt alles, hat gepasst. Und dann bin ich da zum Casting gegangen und ja, mit dem Regisseur. Und dann hat das geklappt.
Was hilft dir, wenn du an einem Set bist und vielleicht ein bisschen unsicher bist, an einem Set für einen neuen Film, was hilft dir da?
Also am allerwichtigsten ist tatsächlich, also so blöd wie es klingt, aber ganz wichtig, dass man einfach seinen Text weiß. Also, dass man den wirklich gut drauf hat, das gibt sicher. Ich meine, jetzt bei Franz hatte ich nicht so viel Text, das ist ja quasi stumme Rolle, aber ja, ansonsten, also mittlerweile ist es für mich immer so, dass ich so ein bisschen, ich mich am besten fühle, wenn ich das Drehen, also wenn ich ans Set komme, einfach so sehe, wie als wäre es eine Probe. Also wenn ich nicht so mir so viel Druck mache, dass ich jetzt sage, oh, okay, gleich geht die Kamera an und jetzt, oder oh, jetzt ist die Kamera auf mich und jetzt ist die Nahperspektive auf mich. Das ist dann immer eher stressig, finde ich, sondern wenn ich mir eigentlich einfach sage, okay, das ist jetzt eine Probe und ich gehe da jetzt hin und probiere einfach aus und guck mal, was passiert. Das hilft mir eigentlich am meisten in letzter Zeit jedenfalls.
Wie funktioniert das jetzt für einen Laien, der das von außen sieht, dass jemand wie du zum Beispiel an eine Rolle kommt, zum Beispiel an die Rolle des Stefan Jennecke?
Mhm.
Geht es dann viel über Agenten, die dann dich bei bestimmten Castings vorstellen oder hast du dann im Vorhinein auch schon ein Mitspracherecht, dass die Agentin sagt, dass du der Agentin sagst, da würde ich gerne oder da, das würde mich interessieren? Oder bist du da relativ passiv? Eigentlich erstmal, wie läuft das ab? Wie kann man sich das vorstellen?
Also die Agentur, also meine Agentin, die hat mehrere Schauspieler und Schauspielerinnen und die kriegt halt Anfragen für die sie hat und die kriegt man weitergeleitet. Also wenn ich jetzt angefragt werde, zum Beispiel dafür Babylon Berlin, dann kriege ich die Anfrage geschickt und meistens hoffentlich auch das Drehbuch, kriegt man nicht immer, aber und dann entscheide ich erstmal, ob ich das machen will, zum Casting gehen möchte oder nicht und dann gehe ich zum Casting. Manchmal sind es auch mehrere Runden, also manchmal macht man auch erst ein E-Casting, dass man sich so zu Hause oder im Wald oder wo auch immer aufnimmt und dann wenn die das dann gut fanden, dann wird man vor Ort eingeladen. Dann gibt es vielleicht noch ein Konstellationscasting. Das also war jetzt zum Beispiel bei Babylon Berlin auch so. Ich habe erstmal auch so ein E-Casting gemacht und dann gab es noch ein Konstellationscasting mit der Liv-Lisa Fries, weil die ja für mich die wichtigste Figur ist, die Charlotte Ritter in der Serie. Und dann.
Was ist für dich entscheidend, um zu sagen, diese Rolle nehme ich an oder das interessiert mich? Was ist das, was dann bei dir eine Rolle spielt, um Aber damit du zusagst oder absagst?
Ja, also für mich ist tatsächlich, also es ist eigentlich was ganz Intuitives. Also wenn ich das Drehbuch lese und dann ja auch meine Rolle lese und so sehe, was passiert, meistens weiß ich es relativ schnell, meistens stellt sich es relativ schnell ein und es muss halt, also für mich muss irgendwas mit der Figur, das muss irgendwas in mir auslösen. Also das muss irgendwie mich, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, an irgendeinem Punkt berühren in mir, dass das was auslöst, dass ich, also es muss was mit mir zu tun haben. Ansonsten, also manchmal kriege ich auch Anfragen, das lese ich und aber das, es hat, ich merke dann, das hat nichts mit mir zu tun. Ich komme da nicht rein. Ich könnte das zwar spielen, aber das, ich denke dann so, es hat keinen Sinn, dass ich das spiele. Das kann dann lieber jemand anders spielen, bei dem das irgendwas aufmacht, was weiß ich. Und dann, so ist es so, der Prozess, würde ich das beschreiben.
Was ist bei Stefan Jennecke das, was dich berührt hat oder was bei dir ausgelöst hat? Oder ist da auch die Konstellation von Babylon Berlin nochmal eine besondere Rolle?
Ja, es ist natürlich auch immer das Gesamtprojekt. Also das war ja, also erstmal auch so 20er Jahre, das ist so für mich auch, was ist irgendwie so eine, auch so eine Sehnsuchtszeit. Also auch so diese Musik da, dieses Charleston-Tanzen und das mochte ich auch schon immer. Also diese ganze Zeit und diese Kostüme, die man da anhat. Also das spielt natürlich auch alles mit rein. Und dann die Figur, ja, das ist dann sowas Instinktives. Also wenn ich die lese, so wie diese Figur spricht oder was die macht, also wie die agiert oder und das ist dann sowas Instinktives. Ich weiß jetzt gar nicht, also das muss jetzt gar nicht bei Rollen, das muss jetzt nicht so, ah, das sind so viele Parallelen wie in meinem Leben. Also das kann wirklich auch eine Figur sein, die, was weiß ich, ein Mörder ist, der irgendwie auf einer Insel, also was eigentlich nichts mit mir zu tun hat, aber das können dann so Kleinigkeiten sein, wie sie spricht, also wie die Figur ihre Gedanken formuliert. Also das ist irgendwie, wie sie spricht.
Ja, das ist gar nicht so leicht zu beschreiben wahrscheinlich.
Ja.
Genau. Hast du das Gefühl, wenn du gerade zum Beispiel die Rolle des Stefan Jennecke, wenn du dich da reinfuchst, sag ich mal, oder dich da reinlebst, bist du dann auch in der Zeit, merkst du das, dass du dann auch dich charakterlich teilweise veränderst, so im Privaten, wenn du gerade so eine Rolle lernst? Oder hat das gar nicht so einen großen Einfluss darauf? Wie du denkst, zum Beispiel, wie du, dass du anfängst vielleicht zu denken, manchmal wie die Rolle oder dass du
solche Sachen. Also auf jeden Fall habe ich jetzt auch bei Babylon Berlin, habe ich in der Zeit, weil das war ja dann auch nach Franz meine erste richtige Rolle mit Sprechen und also die auch richtig agiert und nicht tot ist. Und ich habe auf jeden Fall währenddessen hatte ich noch so ein, zwei andere Angebote, das habe ich aber alles abgelehnt, weil ich mich nur darauf konzentrieren wollte ja, also ich habe mich da sehr auf diese Rolle konzentriert.
Du hast gesagt, dass du in dem Film Franz auch Geige spielst. Du spielst auch selber Geige.
Ja, ich habe...
Stimmt das?
Ja, ich habe, also ich spiele Geige, ist jetzt... Ich habe Geige, 10 Jahre, glaube ich, gespielt. Also so von 7 oder 6, so bis 17, 18 oder so, 10, 11 Jahre habe ich das gespielt.
Wie kommt es, dass du es nicht mehr machst?
Wie kommt es, dass ich es nicht mehr mache? Also, ja, man muss ja, also ich war tatsächlich auch noch nie so jemand, der viel übt, der gerne übt. Ich habe immer gerne gespielt oder wenn ich dann ein Vorspiel hatte, das fand ich dann total gut, dann so Vorspielen vor den anderen. Und aber man muss eigentlich echt auch üben, dass das sich gut anhört. Und ich habe die Geige immer noch. Ich denke auch immer, jetzt spiel doch mal wieder. Ich habe auch vor ein paar Jahren dann mal spiele ich so ein bisschen, probiere ich so ein bisschen aus. Man kann sich so Begleit-CDs holen, dann spielt so ein Orchester im Hintergrund und man ist selber die Hauptstimme.
Play-Along-CDs.
So, das habe ich auch ein paar Mal gemacht und das tatsächlich ist es jetzt so ein bisschen, ja, die ist da so in ihrem Kasten und ich denke so, ah, jetzt habe ich so lange nicht gespielt und wenn jetzt hier die Nachbarn die schiefen Töne hören, ja, tatsächlich ist dann so eine Scheu wahrscheinlich irgendwie, ich weiß nicht. Eigentlich müsste ich mal wieder spielen.
Du hast mal gesagt auch im Interview, dass dich besonders Stummfilme mal interessieren würden oder dass dich generell das Thema Stummfilme interessiert. Ist das immer noch so und was interessiert dich daran besonders?
Ja, also Na, ich habe irgendwie als Kind früher auch viele Stummfilme gesehen. Also meine Eltern kommen ja auch aus dem Filmbereich und die hatten immer alle möglichen Filme auf VHS-Kassette, war das ja damals noch. Und da habe ich einfach viel geguckt. Das hat mich einfach so als Kind sozialisiert, glaube ich. Dadurch habe ich so eine Verbindung dazu. Und was ich an Stummfilmen schön finde, ist, dass die sowas Archaisches, sowas, also das waren ja auch die allerersten Filme und es ist noch so ganz klar auf Handlung und Bilder, also das sind ja auch dann ohne Dialoge und es ist, eigentlich sind es ja totale Actionfilme, also jetzt irgendwie Buster Keaton oder Charlie Chaplin, da passiert ja total viel, also es ist, ja. Und die können halt auch so viel, also Buster Keaton zum Beispiel, also der springt ja mit dem Salto vom Dach und dann durchs Fenster und dann die Stange runter und verdreht sich 7-mal. So, das finde ich einfach total beeindruckend und das, und es hat häufig, finde ich, so eine schöne Poesie irgendwie so.
Gibt's einen, den du unseren Zuhörern besonders ans Herz legen würdest?
Ja, unbedingt Buster Keaton. Also Charlie Chaplin ist ja immer der bekanntere, finde ich auch. Klassiker. Klar, finde ich auch gut. Buster Keaton ist ein bisschen unbekannter, aber der kann eigentlich das Gleiche. Also ist genauso krass in was er so da veranstaltet und macht aber nicht so viel Show in seinem Gesicht. Also der hat ja so, wird ja auch immer so Stoneface genannt und so, weil er so immer den scheinbar gleichen Gesichtsausdruck hat und macht eigentlich alles mit seinen Augen und ist so, hat so was, ja, ein bisschen melancholisch und also ich finde den ist für mich noch sympathischer als Charlie Chaplin, wobei natürlich Charlie Chaplin auch super ist.
Wie würdest du den Unterschied beschreiben zwischen Theaterspielen und im Filmspielen? Du kennst ja auch beides.
Ja, es ist natürlich, wenn ich jetzt auf der Bühne stehe und ich muss jetzt bis in den dritten Rang da oben komme, dann brauche ich natürlich irgendwie nochmal eine andere Kraft, auch Stimme, brauche ich mehr Stimme. Und das ist natürlich schon weniger jetzt bei einer Kamera, aber ich finde manchmal kann man auch mehr machen, als man denkt beim Film oder man kann manchmal auch im Theater weniger machen, als man denkt. Also das ist manchmal, macht man sich's, finde ich, zu einfach, wenn man denkt, okay, beim Theater ist alles ein bisschen größer, beim Film ist alles ein bisschen kleiner. Also manchmal es muss halt stimmen. Man kann ganz reduziert auf der Bühne spielen, wenn es aus einem so herauskommt und es konzentriert ist, dann hört man das auch bis in den letzten Rang, glaube ich. Und man kann aber auch jetzt mal in einer Filmszene total groß spielen und das kann auch ganz toll sein, wenn es stimmt. Also es ist ein ganz schmaler Grat und also so will ich das beschreiben.
Du hast eben Jim Jarmusch genannt als Regisseur, unter dem du gern mal spielen würdest. Was reizt dich bei dem besonders oder was reizt dich an seiner Art, vielleicht Filme zu machen oder warum würdest du gerne eine Rolle bei ihm spielen?
Das sind einfach so, das sind so entspannte Filme. Also ja, so, ja. Die Leute laufen da immer so irgendwo längs und unterhalten sich so ganz in Ruhe. Also so Ghost Dog ist ja irgendwie auch so. Da gibt's doch diese Szene immer mit dem Protagonisten, der ja so ein Samurai ist und aber irgendwie Auftragskiller und sein bester Freund ist ja so ein Eisverkäufer und die sprechen gar nicht die gleiche Sprache. Der spricht nur Französisch und er spricht nur Englisch und sie unterhalten sich immer und wissen überhaupt nicht, was der andere sagt, aber weil sie beste Freunde sind, können sie sich irgendwie trotzdem unterhalten. Und das finde ich sind so schöne, besondere Momente in Jim Jarmusch Filmen. In so einem Film, wo sowas passiert, wäre ich gerne mal drin.
Ich habe gehört, du spielst auch Tischtennis.
Ja.
Oder beziehungsweise du hast lange Tischtennis gespielt. Wie sieht's aus damit?
Ja, ich habe das jetzt tatsächlich wieder so ein bisschen wiederbelebt. Jetzt wird ja auch langsam wieder Frühling und so. Das habe ich auch. Ich glaube nicht, wie lange habe ich das gespielt? Ich glaube nicht 10 Jahre, oder? Habe ich aber auch so in meiner Jugend, also ein bisschen parallel mit der Geige, habe ich auch so
im Verein
und mit Punktspielen alles. Und ich habe dann auch, ich habe auch nach der Schule noch ein, ich war ja noch letzter Jahrgang, bin ja 89er, Ich war noch letzter Jahrgang Zivildienst, musste man machen. Da habe ich ein freiwilliges soziales Jahr beim Hamburger Sportbund gemacht und da war ich auch Tischtennistrainer und Fußballtrainer.
Ah ja, cool. Ja, ich habe auch lange Tischtennis gespielt, 12 Jahre oder so.
Oh ja,
aber krass. Irgendwann, ja, ja, aber ich weiß nicht, das ist nicht hoch, ne? Kreisliga oder so.
Ja.
Oh. Und dann waren ganz viele ältere Leute plötzlich, die diese Noppen hatten oder diese Anti-Beläge.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, Leute.
Ja, das war echt.
Was deine Tops bin.
Ja. Ja, also die Leute, das weiß ich auch noch. Also stimmt, wenn man dann später im Herrenbereich, also die dann mit Noppen gespielt haben, ja, das muss man jetzt vielleicht für die Zuschauerinnen, Zuschauer erklären, dass also Noppenbelag, das ist so für Leute, die wollen eigentlich gar nicht richtig Tischtennis spielen, sondern die halten da einfach immer nur den Schläger rein, die greifen gar nicht an und dann. Ja, wie beschreibt man das? Und dann geht so der ganze Geschwindigkeit.
Die zerstören dein Spiel.
Und dann geht ja. Die ganze Geschwindigkeit aus dem. Der ganze Witz vom Tischtennis wird eigentlich zerstört und es geht nur darum, den Punkt zu machen. Es ist die dunkle Seite der Macht im Tischtennis.
Das ist so. Ja. Das ist wirklich so. Ja, du mühst dich da ab mit deinem Topspin die ganze Zeit, was du trainierst und die halten den Schläger dahin und alles raus.
Ja, ja, das ist.
Punkt. Ja.
Ja, und manchmal, wenn Leute spielen, holen die sich. In Berlin sagen die ja hier immer Kellen zum Tischtennisschläger, ne?
Ah, ja.
Sie holen, aber manchmal haben die dann irgendwie auch so richtige manchmal haben die dann auch solche mit Noppen und die wissen gar nicht, dass man damit nicht richtig spielen kann. Muss ich auch immer erstmal Aufklärarbeit leisten. Leute, holt euch richtige Schläger, nicht diese Kellen.
Dann spiele ich mit euch.
Ja.
Ja. Sehr schön. Was machst du sonst gerade? Hast du Zeit für Sachen nebenbei? Was macht Corona mit dir gerade?
Ja, also Zeit. Also jetzt bereite ich gerade einen Film vor, den ich bald mache. Und Zeit, ja, Corona, also ich meine, es ist jetzt, man gewöhnt sich langsam so ein bisschen, dass auch jetzt zum Beispiel hier bei diesem Interview, oder ich hatte jetzt auch vor 2 Tagen einen Pressetermin für die Serie, die ich letztes Jahr gemacht habe, die jetzt im Mai rauskommt, The Mopes, und dass man jetzt so diese Interviews und sowas auch, also so zu Hause an seinem also zu Hause machen muss und dann ich finde, man muss dann ja auch immer erstmal in so einen Flow kommen, also ich habe mir jetzt das habe ich mir auch mal eine Hose angezogen, also dass man nicht so in diesem Schlafzimmermodus ist, das ist dann, finde ich, immer eine Herausforderung, dass man in diesen vielen Home-Meetings, Zoom-Meetings, dass man da Was hat Karl Lagerfeld gesagt? Wer mit Jogginghose rumläuft, der hat Kontrolle über sein Leben verloren, glaube ich. Also das finde ich dann immer die Herausforderung, dass man auch wenn man dann oder für die Leseprobe für den Film, den ich jetzt bald mache, oder dann machst du auch diese Zoom. Also man hat immer ständig diese Zoom-Meetings und eigentlich will man natürlich rausgehen und Leute treffen und die Leute richtig sehen, und es ist einfach viel schwieriger, den Kontakt digital aufzubauen, finde ich, als wenn man sich gegenüber sitzt, und das ist, finde ich, so die Herausforderung der jetzigen Zeit.
Voll. Noch eine Frage, bevor wir mal zu deiner neuen Serie oder der neuen Serie kommen,
ja.
Die im Mai startet.
Ja.
Du hast am Anfang gesagt, du konntest dir eigentlich nichts anderes vorstellen außer Schauspielerei und sonst wärst du vielleicht sogar einfach traurig.
Ja.
Und du hast ja auch andere Berufe gespielt, oder man spielt ja als Schauspieler auch andere Berufe.
Mhm.
Hast du da nochmal in deiner Berufskarriere Rollen gespielt, wo du gemerkt hast, ach, ist eigentlich auch ein super spannender Beruf? Das wäre auch total spannend, da Einblicke zu haben oder das mal zu machen.
Also jetzt bei der Serie im Herbst, die ich gemacht habe, da habe ich ja einen Musikmanager gespielt, also einen Manager von einem Musiker. Das stelle ich mir super stressig vor. Also ja. Das, ich würde eigentlich gerne, also Musiker, ich würde Also Musiker fände ich eigentlich noch irgendwie ganz interessant. Ich Also Geige ist immer so auch mit Stress verbunden gewesen mit dem Üben. Ich würde eigentlich gerne auch Gitarre spielen können oder Klavier, weil ich denke immer so, die Leute, die Gitarre oder Klavier spielen, die können so immer so losklimpern. Oder, da ist ein Klavier, setzt sich so ran, spielt irgendeine Melodie, ein bisschen improvisieren. Oder Gitarre holen die Leute das immer so am Lagerfeuer raus, so okay. Aber man, also niemand holt jetzt so seine Geige mal eben raus. Ja. ich wäre gerne, also sonst... Also ich habe, weiß ich nicht, ich habe nicht, glaube ich, so das Talent dafür jetzt, aber sonst wäre ich vielleicht gerne Musiker irgendwie, Gitarrist oder Klavierspieler.
Ah ja.
Aber ich habe leider nur Geige gelernt. Aber ist auch ganz lustiges Instrument.
Ja, voll, voll. Du musst kannst ja noch eine Band finden.
Ja, vielleicht. Ja. Genau.
Also du hast im letzten Herbst eine Serie gedreht, die im Mai erscheint, die heißt The Mopes. Und in dieser Sendung geht es um Depressionen. Ich möchte da aber dir gerne das Wort geben, dass du das mal ein bisschen besser beschreibst, worum geht es. Es geht nämlich um eine personifizierte Depression sozusagen, ne?
Genau. Also
jemand spielt diese Depression. Mhm. Vielleicht kannst du mal was zu diesem Projekt sagen.
Ja, also da geht es um psychische Erkrankungen. Also konkret, es gibt einen Protagonisten, einen Singer-Songwriter in Berlin, und der hat eine mittelgradige Depression, und die wird gespielt von Nora Tschirner, und ich bin sein Manager. Also ich muss ihn die ganze Zeit aufbauen, er ist die ganze Zeit depressiv. Und das Spannende an der Serie ist, dass diese Depression halt verkörpert ist. Also du siehst halt sie immer, wie sie mit ihm spricht. Also meine Figur sieht die natürlich nicht, die sieht nur er und der Zuschauer. Und die spricht ihm dann immer ins Ohr, du bist wertlos, du hast nichts drauf, du kannst nichts, du bist ein schlechter Musiker. Und das ist halt total spannend zu beobachten, und es ist halt auch auf total komödiantische Weise, aber trotzdem sehr ernsthaft im Anliegen, finde ich. Und es ist, und du kannst dann auch in die, also man sieht, da gibt's so ein Ministerium von den psychischen Erkrankungen, ist wie so eine Parallelwelt. Also du,
ja, wo die sich treffen.
Genau,
ja.
Wo die sich so treffen und ihre Fälle, und jede psychische Erkrankung ist eine andere, also das eine ist eine Schizophrenie, das andere ist eine mittelgradige Depression, das andere oder jemand anders ist vielleicht ein suizidaler Gedanke, und die arbeiten da so ihre Fälle ab, und es ist total spannend, und die müssen eigentlich so Distanz zu ihren Fällen wahren, und irgendwann ist es dann auch so, dass sie teilweise, dann machen die schon so Selbsthilfegruppen unter den psychischen Erkrankungen, weil sie die Distanz zu ihren Fällen nicht mehr wahren können. Also es ist dann auch sehr lustig, und ich finde es toll, dass man das dann halt sieht, diese Erkrankung, und ja, weil dass man, ich glaube, es ist auch ein wichtiges Thema, dass man das so enttabuisiert, dass man darüber sprechen kann, was ist eine Depression, wie sieht die aus, wie fühlt sie sich an, und dass man, dass es therapeutische Möglichkeiten gibt, wo man alles sehr gut behandeln kann, und das, darum geht es so ein bisschen in dieser Serie, und deswegen ist das, glaube ich, das kann ich sehr empfehlen allen.
Du hast gerade schon gesagt, es ist ein sehr wichtiges und ein sehr ernstes Thema. Vor kurzem hat Kurt Krömer damit ein bisschen für Aufregen gesorgt, indem er gesagt hat, dass er auch unter Depressionen leidet, im Gespräch mit Thorsten Schräter in seiner Show Schick Krömer. Dieses Thema Depressionen oder psychische Erkrankungen, wie war denn die Vorbereitung? Wurde das dann auch nochmal extra thematisiert oder wurde da von professionellen Kräften quasi auch angeleitet oder informiert über die Krankheiten? Oder
also,
wie kann man sich das vorstellen?
Also die Autorin Ipek Zübert, die sich das alles ausgedacht hat und geschrieben hat, die hat ganz viel recherchiert und auch mit Therapeuten gesprochen und mit, also die hat sich total gut vorbereitet, und das spürt man, finde ich, auch in der Serie. Also ich habe ja jetzt keine psychische Erkrankung gespielt, sondern einen Menschen, ganz normalen, aber mich hat das auch sehr interessiert. Ich habe viel Sigmund Freud einfach gelesen, Einführungen zur Vorlesung in die Psychoanalyse, und habe da einfach, weil mich das auch interessiert hat, und dass man sich dann da einfach auch besser auskennt, in was für einem Thema da drin ist.
Wo läuft die Serie, wenn sie startet? Am 11. Mai, glaube ich, startet sie, ist richtig?
Genau, 11. Mai startet die. Die läuft bei uns in Deutschland auf TNT Comedy. Jetzt bin ich leider überfragt. Also es gibt irgendwie unterschiedliche Möglichkeiten, das zu abonnieren, TNT Comedy. Man kann es, glaube ich, auch über Sky sehen. Man kann es aber auch über andere. Man kann dann auch so Probeabos machen. Das geht eigentlich ganz gut, glaube ich. Also dass du dann kannst du ein Probeabo und dann kannst du die Serie gucken, glaube ich. Und dann international läuft sie auch auf HBO Max. Das aber, genau, das ist ja für die Leute hier nicht wichtig, aber genau, TNT Comedy.
Also, Anton von Lucke als Musikmanager in der Serie The Mopes ab 11. Mai bei TNT Comedy. Du hast gerade schon gesagt, du arbeitest am nächsten Film. Kannst du schon was dazu sagen? Was sind die Pläne gerade bei dir?
Ja, also da kann ich leider, weil da gab es noch keine Pressemitteilung und das wird alles total unter Verschluss gehalten. Also da kann ich jetzt, das ist auf jeden Fall auch eine historische Geschichte und ich spiele einen Dolmetscher. Ich muss so vom Deutschen ins Französische und andersrum übersetzen. Genau, aber ich kann jetzt leider, das darf ich nicht, sonst kriege ich Prügel.
Sag mal, könntest du dir vorstellen, also auch später als Regisseur zu arbeiten? Wäre das was dich reizen würde? Oder würdest du sagen, Schauspieler, das ist meins?
Also das würde mich schon reizen. Ich habe immer wieder Gedanken, also meine Schwierigkeit ist so ein bisschen, dass ich, glaube ich, kein guter Drehbuchschreiber bin. Ich habe das mal ausprobiert. Da muss man sich ja so hinsetzen und das so konzipieren im Kopf. Oder das ist nicht so mein Ding. Ich kann immer irgendwie, ich funktioniere so besser, wenn ich so ausprobiere und gucke und mache. Ich habe dann letztes Jahr mal, als es losging hier mit Lockdown, habe ich mal hier in meiner Wohnung mit einfach nur mit meinem iPhone und so Dostojewski-Texten habe ich so ein bisschen rumprobiert, habe ich so einen kleinen Kurzfilm erstellt. Und aber jetzt hier so in meiner Wohnung, ne, und so, und aber einfach mal ausprobiert. Das hat mir aber auch viel Freude bereitet. Ich habe das jetzt mal bei so einem Festival, kleinen Kurzfilmfestival eingereicht, mal gucken, keine Ahnung. Also ist auf jeden Fall was ich mir vorstellen kann. Ich muss mal gucken, wie ich das hinkriege mit dem selber Drehbücher schreiben, weil das Respekt an alle DrehbuchautorInnen, das ist wirklich eine Kunst für sich.
Gibt es denn auch ein Thema, das dich nochmal reizen würde, das filmerisch umzusetzen? Hast du da, wenn du dich jetzt siehst als Regisseur, sagen wir mal, du hast gerade schon gesagt, du hast einen Kurzfilm schon eingereicht. Gibt es da ein Thema, das dich beschäftigt?
Oder ja, also wenn ich habe, manchmal habe ich so den Traum in mir irgendwie oder so den Tagtraum, dass ich einen Stummfilm mache, also dass ich wirklich so, aber das so, aber wirklich so groß aufziehe, also dass man es, also einen ganzen Stummfilm, also so wie die Filme früher waren und das aber jetzt als Kinofilm rausbringe, ist natürlich total schwierig, weil jetzt ist ja der Tonfilm da und das ist ja eigentlich von vorgestern. Aber weil ich halt so die Ästhetik so gerne mag, das Schwarz-Weiß und so diese Schnelligkeit und das Komödiantische da drin, und das würde ich irgendwie gerne mal machen, müsste man dann gucken, wie das funktioniert, also ob man das überhaupt sich ausdenken kann, realisieren kann.
Vielleicht gibt es ja nochmal ein Revival des Stummfilms unter
vielleicht
Anton von Lucke.
Genau, ja. Vielleicht leite ich das ein.
Wir spielen gleich noch Lyrik oder Lyrics. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich für das Gespräch heute bei Milch und Kultur. Anton von Lucke, danke fürs Gespräch.
Ja, ich danke dir.